Und das Vorgehen habe ich dann wieder hier in dieser blauen Box dargestellt. Und da fangen wir dann an wieder, wie immer, mit der Biografie. Er ist 1818 in Trier geboren, er ist also dann sozusagen einer der Jüngsten, oder die wir da behandeln in der Vorlesung. Und war das dritte von 9 Kindern jüdischer Eltern in Trier. Der Vater war Anwalt und Gerichtsdolmetscher und sah natürlich für seinen Sohn auch die Zukunft als ein Rechtsanwalt. Und deswegen hat er dann im nahen Bonn das Studium der Rechtswissenschaften begonnen. Und das hat ihm aber gar keinen Spaß gemacht. Er hat sich dann schon sehr früh eben als Philosoph und Gesellschaftskritiker gesehen und ist dann nach Berlin gewechselt, wo damals auch wie heute, wie das insbesondere nach der deutschen Wiedervereinigung im Prinzip die Musik spielt. Also in Berlin konzentrieren sich heute ganz viele Institutionen, auch Wissenschaftsinstitutionen, ist heutzutage natürlich viel stärker zentralisiert, als es noch vor 30 Jahren war. Also ist er da nach Berlin gegangen, hat dort seine Promotion angefangen, die er dann in Jena durchgeführt hat, weil in Berlin das alles eher konservativ orientiert war. Dann ist er Journalist, hat er als Journalist gearbeitet, 42, 43, und ist dann später Chefredakteur der Neuen Rheinischen Zeitung in Köln gewesen und war sozusagen der Teil der vorrevolutionären Bewegung, bis die dann von der preußischen Regierung verboten wurde, und er ist dann quasi nach Paris geflüchtet, mit seiner Familie da umgezogen. Inzwischen hatte er auch schon eigene Kinder. Dann hat damals die preußische Regierung Druck auf die Franzosen ausgeübt, und dann wurde er aus Paris ausgewiesen und ist dann von dort nach Brüssel gezogen. Und also in dieser Zeit in Paris und Brüssel waren sowohl Karl Marx als auch Friedrich Engels, mit dem er damals befreundet war, schon Teil der sozialen Bewegung, der kommunistischen Bewegung. Und die wurde eben dann diskutiert, sagen, wie geht es in Deutschland weiter, wie geht es überhaupt in Europa weiter. Und da hatte er sozusagen dann auch die Idee eines wissenschaftlich fundierten Kommunismus entwickelt, im Unterschied eben zu diesen idealistischen und häufig religiösen Vorstellungen von bestimmten eher christlich orientierten Kommunismusvorstellungen, insbesondere eben damals auch in Frankreich, wo die zusammenkamen. Also Paris war da im Prinzip die Hauptstadt dieser sozialen Bewegung. Und dann hat er praktisch in dieser revolutionären Phase dann zusammen mit Friedrich Engels das Kommunistische Manifest verfasst, das praktisch sowohl ein analytisches Programm darstellte, als auch ein Parteiprogramm für die Veränderung von modernen Gesellschaften. Und er ist dann erneut in Belgien ausgewiesen und dann nach England emigriert, wo er dann gelebt hat bis zu seinem Lebensende. Und dort hat er dann auch seine wichtigsten Schriften dann geschrieben und hat praktisch in der sogenannten British Library dann die ganzen Bücher exzerpiert, so gesessen, sozusagen wie Sie in der Bibliothek sitzen, und hat ein Buch nach dem anderen also exzerpiert. Und hat dann letztlich dort auch das größte Werk, das er geschrieben hat, das Kapital, der erste Band des Kapitals, eben geschrieben und dort und dann auch veröffentlicht 1867. Und die weiteren zwei Bände, also es ist ja ein dreibändiges Werk, die wurden dann posthum von Friedrich Engels veröffentlicht. Es gibt... Also Karl Marx ist ja dieses Jahr oder hatte dieses Jahr seinen 200. Geburtstag, und deswegen gab es eine ganze Reihe von Dokumentationsfilmen. Wer von Ihnen hatte zum Beispiel einen gesehen, so im Fernsehen? schon einige. Also da gab es natürlich längere und auch kürzere und sogar ganz spezifische, zum Beispiel über seine Frau und so weiter, wie sie es mit ihm ausgehalten hat, da, also mit so einem armen Schlucker, der sozusagen nur an Studieren denkt und Publizieren dachte und die Familie vernachlässigte. Und bei diesen Dokus gab es sozusagen einen kurzen von dem Südwestfunk und den will ich Ihnen nicht vorenthalten.
Die Tresortür öffnet sich nur zu besonderen Anlässen. Zur Schatzkammer im Karl-Marx-Haus. Hier wird das größte Kapital des Museums aufbewahrt. Die Erstausgabe des Kapitals von 1867. Es gilt als das zentrale Werk des in Trier geborenen Philosophen. Sein halbes Leben hatte Karl Marx am Kapital gearbeitet, hatte selbst eine französische Übersetzung herausgebracht. Die Arbeit am Buch, ein langer und schwieriger Prozess. Mit Ideen und Skizzen für das Kapital füllte Marx mindestens 160 Notizhefte. Mit dem Werk wollte er die Welt erklären, überarbeitete seine Manuskripte immer wieder.
1844 hat er mit den ökonomischen Studien bereits in Paris begonnen und sein Leben war ja aber ein Leben auf der Flucht. Also auf die Pariser Station folgten noch Stationen in Brüssel, dann wieder in Köln und schließlich in London. Und finanziell ging es der Familie Marx ständig schlecht.
Nur mit Hilfe seines Freundes Friedrich Engels wurden weitere Teile des Kapitals nach Marx Tod veröffentlicht. Jahrzehnte später begründete das Buch eine Ideologie, löste Revolutionen aus. Mitte der 1960er Jahre lebte fast die Hälfte der Weltbevölkerung unter Regimen, die sich auf den Marxismus beriefen.
Zum einen hat das Kapital eine historische Wirkung gehabt auf sozialistische, aber auch sozialdemokratische und ebenfalls kommunistische Bewegungen. Und auf der anderen Seite ist das Kapital wieder sehr aktuell, weil die Menschen ganz einfach die Polarität sehen, die es heutzutage gibt. Auf der einen Seite haben wir unglaubliche Managerboni und auf der anderen Seite gehen die Leute in die Innenstadt und sammeln Pfandflaschen.
Die Theorien von Karl Marx sorgen auch heute noch für unterschiedliche Meinungen.
Die Idee war vielleicht gar nicht so verkehrt, aber es hat sich eben anders entwickelt.
Das könnte die Welt ein bisschen besser machen, wenn jeder das versteht, weil der Kapitalismus kann uns nicht weiterbringen.
Das Karl-Marx-Haus ist nur noch bis Ende der Woche geöffnet. Dann bereitet sich das Museum auf das große Jubiläum im kommenden Jahr vor. Auf den 200. Geburtstag des Philosophen aus Trier.
So, soweit dieser kurze Dokumentarfilm. Jetzt eben zum Werk, also das Kapital, als sozusagen die größte Schrift, wurde ja schon erwähnt. Die Gesamtausgabe von Marx wurde natürlich in den realsozialistischen Ländern, also sowohl in der DDR als auch in der Sowjetunion, damals als Marx-Engels-Werke. Als ich damals in Berlin studiert habe, hat man das immer nur als die blauen Bände bezeichnet. Und in meiner Zeit, als ich da studierte, war das ganze Studium sozusagen marxisiert. Also da gab es sozusagen vier verschiedene Versionen von Kapitallektüre. Und man hat sich sozusagen eben sehr stark nur auf diese Theorien da konzentriert. Eben seit 1990 gibt es eine ganz große Ausgabe noch, also die geht weit über diese 43 hinaus und die ist dann auch kritischer. Das ist die sogenannte Mega, also Marx-Engels-Gesamtausgabe. Relevant für uns Politikwissenschaftler sind natürlich nicht alle Schriften, die Marx geschrieben hat. Also aber ist ganz wichtig, sozusagen eine der ersten Schriften, mit denen er mit der Hegelschen Rechtsphilosophie bricht, wo er sozusagen den Hegel sozusagen umdreht und sozusagen die idealistische Dialektik von Hegel sozusagen materialistisch wendet, eben die deutsche Ideologie, also das ist eben auch angewandt, sozusagen auch aus dieser Perspektive auf die deutsche revolutionäre Bewegung zusammengeschrieben mit Engels und schließlich das Kommunistische Manifest, also wo sozusagen sehr komprimiert die ganze Entwicklungs- und Gesellschaftstheorie und auch Staatstheorie von Marx da zusammengefasst wird. Und dann eben auch das Programm der Gesellschaftsveränderung durch die kommunistische Partei. Dann gibt es so eine Sammlung von von Zeitungsartikeln, mit denen Marx damals eben diesen Militärputsch oder in Frankreich damals versucht hat zu erklären. Ich bin ja letztes Mal schon darauf eingegangen, bei Tocqueville, wo Tocqueville damals seinen Job verloren hat. Das war dieser Putsch. Und er hat diesen Putsch eben speziell erklärt. Darauf gehe ich auch mit einer Folie ein. Also wie Marx da eine klassenanalytische Erklärung dann für diese Veränderung damals in Frankreich gegeben hat. Und dann ist noch vielleicht wichtig zu erwähnen, dass das Kapital seit 2013 ein Teil des UNESCO-Welterbes ist. Also sozusagen ein Buch ist sozusagen ein von der UNESCO als kulturelles Erbe der Menschheit eben definiert worden. Ich komme zum historischen Kontext. Da muss man sozusagen so lange historische Prozesse dann sehen, die Situation damals sozusagen bestimmt haben. Und das ist die Industrialisierung, die in England damals am weitesten fortgeschritten war, und auch die Urbanisierung, also dass sozusagen die Arbeitskräfte, die in der Landwirtschaft freigesetzt wurden, dann alle in die Städte strömten, und dort bildeten sich dann die Elendsviertel, die wir auch heute noch insbesondere in der dritten Welt und in Schwellenländern erkennen. Dann eben die Proletarisierung, das ist sozusagen der Begriff, der diese Freisetzung der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft in sozusagen Menschen, die nur noch ihre Arbeitskraft als Ware verkaufen können und sonst gar nichts haben, das ist die Verwandlung sozusagen von Bauern in Proletariern, das versteht man unter Proletarisierung. Dann natürlich politisch, das war eine Zeit der vielen Revolutionen, so 1848 war ja ganz Europa in revolutionärer Bewegung, und dann die Wirtschaftskrisen, die damit auch zusammenhingen. Und man muss natürlich auch sehen, natürlich hat der Welthandel in dieser Zeit noch nicht begonnen, aber im 19. Jahrhundert hat der Welthandel gigantisch zugenommen. Und es gibt so verschiedene Globalisierungstheorien, die eben sagen, zum Beispiel, dass gerade im 19. Jahrhundert die Globalisierung sehr stark vorangeschritten ist, obwohl es zum Beispiel marxistische Theoretiker gibt, wie den Immanuel Wallerstein, der sagt, dass die Globalisierung im Prinzip schon im 16. Jahrhundert begonnen hat. Aber man muss hier auf jeden Fall sehen, also in dieser Zeit, da öffnete sich wirklich der Weltmarkt, und es wurde auch so erfahrbar, dass sozusagen auch die Kommunikationsbeziehungen, die zum Beispiel das Telegrafieren weltweit dann möglich war. Also da wuchs die Welt wirklich dann zusammen parallel zum Welthandel. Also das ist sozusagen die Seite der Wirtschaft und Politik. Kultur, Philosophie und Wissenschaft. Natürlich auch Aufklärung spielt noch weiter eine Rolle, Liberalisierung. Dann die Säkularisierung, also dass zunehmend sozusagen Dinge, die man früher religiös oder übernatürlich erklärt hat, heutzutage rein weltlich erklärt wird, wissenschaftlich, naturwissenschaftlich. Auch Nationalismus, dass sozusagen sich in diesem Jahrhundert überall die Nationalstaaten gebildet haben und dann mit der Bildung der Nationalstaaten dann häufig auch erst die Bildung nationaler Identität einherging. Wenn man beispielsweise zurückdenken ins 19. Jahrhundert, ich weiß nicht, ob hier in Konstanz, ob die Badener hier sich wirklich als Deutsche schon gefühlt haben oder die Schwaben. Also Deutschland war ja gigantisch zersplittert. Und sozusagen das Bewusstsein, dass wir alle Deutsche sind, also diejenigen, die jetzt deutsch sind, das ist erst sozusagen mit der Zeit der Bildung der Nationalstaaten so entstanden. Also das ist jetzt nicht einfach sozusagen genetisch gegeben, wie manche sich das so ziemlich primitiv vorstellen, sondern das ist auch ein Prozess der sozialen Bildung, Formen, Konstruktion und so weiter. Ist natürlich diese Zeit auch die Zeit der Herausbildung sozialer Ideen. Zum Beispiel die Idee des Kommunismus ist natürlich, oder des Sozialismus ist in diesem Jahrhundert entstanden. zu den kognitiven Einflüssen, insbesondere sozusagen der Philosophie, Ökonomie und Soziologie, ist natürlich auf jeden Fall die englische politische Ökonomie zu identifizieren. Also Adam Smith und David Ricardo haben einen großen Einfluss gehabt auf insbesondere die wirtschaftliche Analyse von Karl Marx. In der Philosophie sind es natürlich Hegel, insbesondere mit seiner Dialektik, und Feuerbach, sozusagen, dass er im Prinzip alles materialistisch erklärt, also indem er sagt, Gott ist nicht etwas, was vorher existiert, sondern den haben wir Menschen geschaffen, und indem wir ihn geschaffen haben, verbreitet er Angst unter uns. Ja? Und diese Idee, dass sozusagen viele geistige Dinge eben von den Menschen selber geschaffen wurden und dann wieder einen Einfluss haben auf die menschliche Entwicklung, das ist natürlich auch ein Grundprinzip der Hegelschen Dialektik. Und das ist dann später dann ganz wichtig im Verständnis der Entfremdungstheorie. Und Lorenz von Stein ist ein deutscher, eher konservativer Hegelianer, der sozusagen die Anpassung von modernen Gesellschaften, die sozusagen diesen ganzen Konflikten und Prozessen ausgesetzt sind, jetzt nicht in der Revolution gesucht hat. Also er ist auch von Klassenkämpfen ausgegangen, sondern er hat sozusagen eine Folie geschaffen, auf der er so eine Art Kompromisslösung, wie sie dann später in der Sozialdemokratie dann formuliert wurde, schon damals angeboten. Also dass man versucht, Demokratie und Sozialpolitik, Demokratie und Sozialismus zu verbinden. Also man kann sagen, der Lorenz von Stein war sicher einer der ersten Denker des demokratischen Sozialismus. Es gab schon vor ein paar Jahren mal so eine Serie Die Deutschen, also wo alle möglichen großen Deutschen, sowohl Martin Luther, vorgestellt wurde. Und da habe ich so einen kurzen, eigenständigen Trailer zusammengeschnitten, also so ein paar Ausschnitte, die jetzt für diese Vorlesung relevant sind, also die wichtige Punkte aus der Marx'schen Theorie zusammenfassen. Jetzt wollen wir mal sehen.
Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern.
Ideen, Religionen, Staaten sind nichts weiter als Produkte ihres materiellen Bodens. Marx interpretiert die Lehre eines berühmten Vordenkers um.
Das große Bildungserlebnis für Marx in Berlin war die Philosophie Hegels. Die Welt bewegt sich in Widersprüchen und das Rätsel der Geschichte ist in dem Augenblick gelöst, wo alle von den Menschen selbst geschaffenen, sie aber beherrschenden Institutionen und Mächte abgeschafft sind und die Menschen die Welt beherrschen, anstatt von ihr beherrscht zu werden.
Und so deutet er die Geschichte. Schon in der Antike erzeugte die Macht der Sklavenhalter Gegenkräfte, an denen sie zerbrach. Auf der nächsten Stufe der Fürstenherrschaft erzwingt der Gegensatz von Adel und Untertanen eine neue Gesellschaftsform. Die Herrschaft des Besitzbürgertums, der Bourgeoisie. Der Kapitalismus wiederum provoziert den Klassenkampf mit der Arbeiterschaft, dem Proletariat. Ihm, so Marx, gehört die Zukunft. Das Manifest der Kommunistischen Partei.
Nicht schlecht, ein Gespenst geht um in Europa.
Das Gespenst des Kommunismus.
Ja. Marx rühmt die Verdienste der Bourgeoisie für den Fortschritt gegen den Adel. Nun aber produziere sie ihre eigenen Totengräber. Die verarmten Massen würden sich gegen ihre Ausbeuter erheben, im Klassenkampf.
Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten.
Am wohlsten fühlt der Denker sich an seinem Hauptaufenthaltsort. In der britischen Nationalbibliothek, der damals bedeutendsten Büchersammlung, wühlt er sich durch das Wissen der Welt. Marx hat sich vorgenommen, die komplexen weltweiten Zusammenhänge von Kapital und Arbeit zu ergründen. Keine Streitschrift, wie er betont, sondern ein Triumph der deutschen Wissenschaft. ...1867, nach mehr als 15 quälerischen Jahren, ist das Manuskript endlich druckreif. Von einer geplanten Reihe wird nur der erste Band zu Lebzeiten erscheinen. Das Kapital. Beispiel. Das Buch wirft einen radikalen neuen Blick auf das Geld und die Welt. Marx beschreibt eine Welt, in der alles zur Ware wird. Er sieht auch voraus, wie sehr Maschinen Menschen einst ersetzen werden. Bald wird manche Prophezeiung Wirklichkeit. Aus dem neuen Heer der Fabrikarbeiter erwächst eine politische Bewegung. Auch im Deutschen Kaiserreich. Reichskanzler Bismarck bekämpft die Sozialisten, die noch für Jahrzehnte als vaterlandslose Gesellen verfemt sind. Gleichzeitig sollen seine Sozialgesetze die Not lindern und die Arbeiter mit dem Staat versöhnen. Marx hat die Lernfähigkeit des Kapitalismus unterschätzt. Statt zu verelenden, geht es den Arbeitern stetig besser. Statt in den Aufstand ziehen die Sozialdemokraten ins deutsche Parlament. Ihr theoretisches Rüstzeug aber haben sie von Marx. Was aus seinen Ideen wird, darauf hat der Vordenker keinen Einfluss mehr. An seinem Lebensabend zieht sich der Denker zurück, veröffentlicht keine Zeile mehr. Dafür betreibt er Studien in allen Sparten der Wissenschaft, lernt neue Sprachen. Einer der letzten großen Universalgelehrten.
So, an dieser Stelle kommen wir dann zur Vorlesungslektüre. Also es gibt zum Beispiel bei Reclam auch so eine Zusammenfassung von seinen philosophischen und ökonomischen Schriften, wie es auch für die anderen Philosophen, die wir hier behandelt haben, eben so Reclam-Heftchen gibt. Aber da sind diese politologischen Schriften eben nicht in der Gänze drin. Es gibt aber auch, dass ich mir selber da in meinem Studium damals schon besorgt hatte, dann bei Ullstein zum Beispiel so ein Reader, den damals der Eike Henning et al. Da veröffentlicht hatten, also marxistische Staatstheorie, da sind sozusagen alle wichtigen Schriften zusammengefasst, die man sozusagen aus der politologischen Sichtweise da wissen muss. Und daraus habe ich dann sozusagen wichtige Passagen dann jetzt hier in den Reader integriert. Zunächst mal ist der Marxismus anders als beispielsweise jetzt die Theorie von Tocqueville eine Großtheorie. Also die hat wirklich den Anspruch, nicht einfach nur die Gesellschaft, sondern wirklich alles zu erklären. Also auch sozusagen, wie die Welt überhaupt aufgebaut ist und wie die Erkenntnis in die Welt kommt. Also er bietet sogar eine Ontologie an, also das heißt, wie er sozusagen unsere Welt und Existenz überhaupt erklärt, also wo der Materialismus natürlich so ein Grundpfeiler ist. Und er bietet auch eine Epistemologie, eine Erkenntnistheorie, sozusagen wie wir Erkenntnis dann von der Welt eben gewinnen. Und dann hat er natürlich eine ganze Reihe von Objekttheorien, also von Theorien, die bestimmte Analyseobjekte erklären. Natürlich die Gesellschaft insgesamt, wie sie sich entwickelt, über verschiedene Stufen und Phasen hinweg. Dann eine Wirtschaftstheorie, also das ist eine Kapitalismustheorie. Dann Staats- und Politiktheorie, die dann abgeleitet ist natürlich von seiner Gesellschaftstheorie. Eine Ideologietheorie, die auch wieder abgeleitet ist, also seine Theorie, warum bestimmte Ideen vorherrschen und warum andere eher nicht. Dann eher so kleinteiligere Theorien, also das sind Teiltheorien seiner Wirtschaftstheorie, die Mehrwerttheorie, dann die Verelendungstheorie, also warum, wurde ja schon in dem Film angesprochen, also warum dann sozusagen immer mehr Ungleichheit entsteht und ein immer größerer Teil der Menschheit dann wirklich verelendet und nicht mal genügend Ressourcen, Essen und so weiter hat, um sich zu ernähren. Dann Entfremdungstheorie, das ist natürlich eine recht abstrakte philosophische Theorie und Krisentheorien, sowohl politisch als auch wirtschaftlich und schließlich die Revolutionstheorie. Also hat also so eine ganze Reihe von unterschiedlichen Theorien, die er in seiner gesamten Gesellschaftstheorie da zusammengestrickt hat. Jetzt beginnen wir sozusagen mit dieser materialistischen Ontologie, Also für ihn ist es nicht wie bei Hegel, dass sozusagen Ideen die bestimmte Kraft so darstellen, sondern das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und das Sein ist hauptsächlich das wirtschaftliche Sein, sozusagen die ökonomischen Produktionsbedingungen, unter denen Menschen leben. Das bestimmt deren Bewusstsein. Und da unterscheidet er dann zwischen so zwei verschiedenen Ebenen. Einmal gibt es diesen Begriff der Produktionsverhältnisse. Das sind im Wesentlichen Eigentumsverhältnisse der Menschen zu den Produktionsmitteln. Und dann die Produktivkräfte. Und da versteht man im Prinzip das ganze Wissen und die ganzen Technologien und Infrastrukturen, die hinter der Produktionsleistung der Menschen letztlich stehen. Und dann hat Marx die Idee, dass zwischen diesen beiden Ebenen, Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte, so eine Art Koevolution stattfindet, wobei die beiden Ebenen sich nicht gleichmäßig entwickeln. Und er hat dann die Vorstellung, dass die Produktionsverhältnisse, die sehr stark eben durch die auch politischen Verhältnisse bestimmt sind, eher so ein retardierendes Moment sind. Also das ist sozusagen eine Bremse der Entwicklung. Und die Wissenschaft und Technik, das ist das vorantreibende dynamische Element, das dann immer wieder in Konflikt gerät mit den zurückhaltenden Produktivkräften. Und das führt dann quasi automatisch dann immer wieder zu Anpassung, zu Revolutionen. Das ist sozusagen seine Sicht, wie Gesellschaftsentwicklung auf langfristig funktioniert. Und dann hat er dann auch eben so eine Ideologietheorie, also wie entsteht das Bewusstsein. Das Bewusstsein fasst sozusagen die religiösen und politischen Vorstellungen zusammen und religiösen Vorstellungen. Und in diesen Vorstellungen werden die Menschen sich nach Marx eben ihrer materiellen Konflikte bewusst und tragen sie dort dann auch in dieser Weise aus. So ein marxistischer Wirtschaftshistoriker und Revolutionstheoretiker, der sieht beispielsweise die Reformation und den 30-jährigen Krieg eben nicht als Religionskrieg, sondern sozusagen als einen Klassenkampf, der sozusagen nur deswegen religiöse Form bekommen hat, weil sich die in diesem falschen Bewusstsein der Menschen in ihren Konflikten oder ihre Konflikte dann auf religiöse Weise einfach bewusst wurden und diese auf religiöse Weise ausgetragen wurden. Also sozusagen die zugrunde liegenden materiellen Konflikte, die durch die Klassenstruktur bedingt waren, haben sich einfach religiös dann eben ausgedrückt aufgrund dieser Bewusstseinsform, dass eben damals alles religiös überformt war. Und man nennt sozusagen diese Vorstellung auch Widerspiegelungstheorie, also in der Erkenntnistheorie, dass man davon ausgeht, dass sozusagen sich einfach die Widersprüche in der materiellen Existenz dann auch sozusagen als Widersprüche in der Ideologie, im Bewusstsein eben dann widerspiegeln. Und ganz wichtig ist das Zitat, haben Sie sicher irgendwo gelesen. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Und das ist sozusagen das materialistische Motto von Marx überhaupt. Eine Frage zum Materialismus, ja. Das ist eine sehr gute Frage, ja. Aber Marx würde dann sagen, klar, Sie sagen, jedes Individuum hat ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen. Wie kann man dann sozusagen materialistisch dann erklären, dass man sozusagen plötzlich gemeinsame Interessen hat? Aber für ihn spielt natürlich eine ganz große Rolle, dass es schon so wichtige Interessenlagen gibt, wie zum Beispiel nur die reine Arbeitskraft zum Verkauf anbieten zu müssen, was sozusagen dann die Klassenlage bestimmt. Und das dominiert im Prinzip dann alles andere, auch alle anderen Einflüsse, die so ein Individuum hat, sondern das Individuum in seiner Funktion als Proletarier entwickelt dann automatisch proletarisches Bewusstsein. Und das ist dann so eine Verallgemeinerung. Also die Sozialisation in Bezug auf die Klassenlage ist dann schon gleich. Das ist in der Tat so. Aber natürlich gibt es natürlich ganz viele idiosynkratische Unterschiede, je nachdem, aus welcher Region man kommt und so weiter. Dieses Menschenbild ist auf der einen Seite eben materialistisch, was eben gerade so erklärt wird, und gleichzeitig auch relationalistisch, weil der Mensch dann letztlich die Summe der gesellschaftlichen Verhältnisse, der gesellschaftlichen Beziehungen eben ausdrückt. Also es wurde ja vorhin im Film die vielen Notizbücher erwähnt, die Marx geschrieben hat. Das waren praktisch alles Exzerpte, die er dann in so Hefte geschrieben hat. Und die wurden, oder viele dieser wurden in diesem Buch Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie veröffentlicht. Das kann man eben auch kaufen als so dicken blauen Band. Und da gibt es sogar ein Zitat, wo er schreibt, die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, sondern drückt die Summe der Beziehungen und Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehen. Und wenn sozusagen eine große Klasse von Individuen sich in anderen Individuen, die Kapitalisten sind, sozusagen als Proletarier gegenüberstehen, dann werden die hauptsächlich durch diese Beziehung dann eben definiert. Das ist dann diese Vorstellung. Oder in den Thesen zu Feuerbach sagt er, das menschliche Wesen ist kein dem Individuum innewohnendes Abstraktum, sondern das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Also da hat er wirklich die Vorstellung, dass der Mensch quasi 100% durch seine Umwelt determiniert wird und nicht genetisch oder auch nicht durch die frühkindliche Sozialisation und so weiter, sondern das ist so eine reine gesellschaftliche Erklärung von Existenz und Bewusstsein. Und der Mensch schafft sozusagen viele Dinge, viele Institutionen, wurde auch in dem Film gerade erwähnt. Und das Problem, und das, auf das hat eben der Hegel schon hingewiesen, das Problem ist, dass diese von ihm selber geschaffenen Dinge, Institutionen und so weiter auch, ihm dann als fremde Macht gegenüber stehen und ihn beherrschen. Und das will er letztlich überwinden. Er will sozusagen das alles wieder in den Griff kriegen, dass die Menschen, dass diese Verhältnisse wieder in den Griff kriegen, die sozusagen ihm als objektive Macht entgegentreten. Also das ist für ihn eben eine Dimension der Entfremdung. Man kann eben dann schließen daraus, aus dieser Vorstellung von Marx, dass der Mensch eben nicht per se gut oder schlecht ist, sondern einfach so ist, wie die Verhältnisse sind. Und wenn man den Menschen gut machen will, dann muss man die Verhältnisse ändern und gut machen. Das ist sozusagen die simple die Schlussfolgerung aus seiner Perspektive. Und darum ist es sozusagen dieses praxeologische Motto, das vorhin auch im Film so gezeigt wird, das in der Humboldt-Universität da so an der Wand ist, dass die Philosophen die Welt interpretiert haben, es aber jetzt darauf ankommt, die Welt zu verändern. Das ist für Marx eben ein ganz zentrales Motto. Dann wie sieht er die Gesellschaft und die Entwicklung der Gesellschaft? Also die materialistische Perspektive ist natürlich, dass die sozioökonomischen Verhältnisse diese politischen und kulturellen Verhältnisse, Bedingungen, da benutzt er diese Basis- und Überbau-Metapher, also die sozioökonomischen Verhältnisse sind die Basis, alles andere ist der Überbau. Und die historische Entwicklung ist insofern determiniert, als dort bestimmte Gesetze ablaufen, so analog zur Naturwissenschaft, also gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten, die Marx eben durch seine Studien glaubt herausgefunden zu haben. Also insofern ist er wirklich überzeugt, dass er wirklich verstanden hat, wie Geschichte funktioniert, wie Gesellschaften sich in den letzten mehreren tausend Jahren da entwickelt haben. Und diese universellen Gesetzmäßigkeiten, die wurden früher in der DDR, also da wurde ja dieser Form des Marxismus in den Schulen auch so gelehrt, wurde Histomat und Diamat abgekürzt, also historischer Materialismus, also dass sozusagen in der materiellen Entwicklung eine bestimmte historische Abfolge von Entwicklungsstufen dann forscht, und dann diese Dialektik von Hegel übernommen, dass sich alles in Widersprüchen, also insbesondere in Klassenkämpfen oder in diesem Zusammenspiel Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse dann eben entwickelt. Und davon wird dann sozusagen formuliert im Kommunistischen Manifest: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen, von der klassenlosen Urgesellschaft bis zum Kapitalismus. Also da muss man sich an dieses Rousseau'sche Modell denken, also von Naturzustand, wo alle noch, bevor das Privateigentum existiert haben, friedfertig zusammengelebt haben, und dann ist danach eben dann Ungleichheit eingezogen, dann steht sozusagen die Sklavenhaltergesellschaft, verschiedene weitere Gesellschaftsformen. Das treibende Moment dieser Entwicklung ist die Entwicklung der Produktivkräfte, die dann Klassenstrukturen verändert, Arbeitskräfte weiterbildet, Produktionsmittel über Wissenschaft und Technik dann weiterentwickeln lässt. Und diese Produktivkräfte geraten mit den Produktionsverhältnissen immer wieder in Widerspruch. Und die Produktionsverhältnisse, wie ich vorhin sagte, kann man eben zusammenfassen als Eigentumsstrukturen und die politischen Institutionen, die diese Eigentumsstrukturen regulieren. Und dann gibt es immer wiederkehrende Umwälzungen des Überbaus durch soziale Revolution. Das ist sozusagen diese Entwicklungsidee, die Marx in seiner Gesellschafts- und Entwicklungstheorie dann hat. Und diese Entwicklungsstufen sind dann eben Urgesellschaft, Sklavenhaltergesellschaft, und da gibt es also einige marxistische Theoretiker, die insbesondere sehr stark auf Exzerpte, also auf die Grundrisse da verweisen, weil das ist jetzt im Kapital nicht so entwickelt, dass er auch von der sogenannten asiatischen Produktionsweise spricht. Wir kennen ja sozusagen von Hegel den Begriff des asiatischen Despotismus, also dass er sozusagen eben glaubt, dass im Unterschied zum europäischen Feudalismus eben Asien einen anderen Entwicklungspfad eingeschlagen hat, und aus dem Feudalismus entwickelt sich dann notwendigerweise der Kapitalismus, und aus dem Kapitalismus entwickelt sich notwendigerweise der Sozialismus, der dann ein Übergangsstadium darstellt, eben zum Kommunismus. Da gibt es, ich weiß nicht, ob ich den Witz schon erzählt habe, da gibt es so einen Witz aus der Sowjetunion, wo mal wieder die Fahrzeuge nicht funktioniert haben, weil die Ersatzteile gefehlt haben. Dann sagte der Kolchosenvorsitzende, er fährt nach Moskau, um da zu gucken, dass sie da an die Ersatzteile dann kommen. Und dann nach 2 Wochen ist er zurück, und dann fragen die ihn, was hast du denn erreicht? Ja, das ist schwierig, an diese Teile zu kommen, aber man hat mir gesagt, das ist alles jetzt nur ein kurzes Übergangsproblem, weil den Kommunismus sehen wir schon am Horizont auftauchen. Und dann haben die gesagt, Horizont, was ist das denn? Gehen dann in die Bibliothek der Kolchose und lesen da: Horizont ist imaginäre Linie zwischen Himmel und Erde, die sich immer weiter nach hinten verschiebt, je stärker man sich ihr nähert. Und so war das natürlich, sagen wir auch im real existierenden Sozialismus und in der Sowjetunion, dass sozusagen die Vorstellung schon da war, das regelt sich alles im Kommunismus. Der Sozialismus ist ja nur ein Übergangsstadium. Aber das hat dann immer länger gedauert, sozusagen dieses Endstadium dann eben zu erreichen. Also das Problem eben bei dieser ganzen Entwicklungstheorie ist der Glaube eben an ein Ziel, wie das auch Hegel da gesehen hat. Also Sie erinnern sich ja, Hegel hatte ja auch so eine teleologische Vorstellung vom Ende der Geschichte, und so eine Vorstellung hatte natürlich Marx, dass sozusagen die Geschichte sozusagen auf einen Endzustand zumarschiert, der dann eben diese klassenlose Gesellschaft, der Kommunismus und so weiter darstellt. Wenn man ihn jetzt vergleicht mit Hegel, da gibt es eben zwei wichtige Gemeinsamkeiten. Also einmal dieses jetzt nicht das gleiche Ziel, aber die gleiche Vorstellung, dass es so ein Endziel der Geschichte gibt. Bei Hegel war das sozusagen der Staat, sozusagen mit der Wissenschaft und so weiter, der jetzt wirklich das wahre Wissen gefunden hat, auch wie die Gesellschaft sich so entwickelt, während bei Marx sozusagen, dass der Kommunismus, das ist der Kommunismus, und Marx hat auch so eine Vorstellung, also wie Hegel mit seiner Wissenschaftsidee, dass sozusagen er jetzt mit seinen Studien wirklich das Wahre herausgefunden hat, als die Wahrheit über die Gesellschaftsentwicklung. Und jeder, der daran zweifelt, der ist sozusagen reif für die Klapsmühle, weil das ist ja sozusagen eine wissenschaftliche Erkenntnis, die man eben aus seiner Perspektive nicht leugnen kann. Steigen wir jetzt ein bisschen runter von diesen Großtheorien zu den kleinen Teilbereichstheorien. Da gibt es bei Marx die Mehrwerttheorie und die Verelendungstheorie. Zum einen ist die Mehrwerttheorie wichtig, um die Ausbeutung zu erklären. Also dass sozusagen im Kapitalismus zwei Klassen sind und eine Klasse beutet die andere aus. Und das basiert sehr stark auf der Arbeitstheorie und klassischen Werttheorie der politischen Ökonomie der Engländer, dass eben nur Arbeit Werte schafft. Und die Arbeiter verfügen nur ihre Arbeitskraft. Und diese ist dann Ware für die Kapitalisten, die kaufen die wahre Arbeitskraft. Die Ware produziert aber mehr Wert, als sie jetzt von den Kapitalisten bezahlt wird. Und diesen Mehrwert eignen sich die Kapitalisten an und investieren wieder in Maschinen und so weiter und häufen so dann immer mehr Kapital an. Also in der Zeit, als ich studierte, gab es so einen Sänger, einen Folksänger, der hieß, ich glaube, der, ich weiß jetzt nicht, ob er noch lebt, Dieter Süvergrüb. Der hat so ein Kinderlied geschrieben. Das ist sozusagen ein Lied, das praktisch den Kindern sehr einfach die marxistische Mehrwerttheorie dann beibringt. Ich lasse das mal laufen.
Dies ist die Geschichte vom Baggerführer Willibald. Es ist am Morgen kalt, da kommt der Willibald und klettert in den Bagger und baggert auf dem Acker ein großes, tiefes Loch. Was noch? Na ja, so fängt das an. Dann kommen alle Mann. Sie bauen erst den Keller, dann bauen sie immer schneller. Was kommt dabei heraus? Ein Haus, und in das Haus hinein ziehen feine Leute ein. Die Miete ist sehr teuer, kostet 700 Eier. Wer kriegt die Miete bloß? Der Boss kommt groß heraus. Dem Boss gehört das Haus. Dem Boss gehört der Acker, der Kran und auch der Bagger und alles, was da ist. So ein Mist. Der Boss steht meistens rum und redet laut und dumm. Sein Haus, das soll sich lohnen. Wer Geld hat, kann drin wohnen. Wer arm ist, darf nicht rein. Gemein. Der Willibald kriegt Wut. Er sagt, das ist nicht gut. Er steigt auf eine Leiter. Hört her, ihr Bauarbeiter. Der Boss ist, wie ihr seht, zu blöd. Sein Haus, das bauen wir. Was kriegen wir dafür? Der
Der Boss zahlt uns den Lohn aus, die Miete für sein Wohnhaus, die ist in unserem Lohn nicht drin. Das hat doch keinen Zweck, der Boss geht besser weg. Dann bauen wir für uns selber ein schönes Haus mit Keller, da ziehen wir alle ein. Auf ein, wie Willibald das sagt, so wird es auch gemacht. Die Bauarbeiter legen los und bauen Häuser schön und groß, wo jeder gut drin wohnen kann, weil jeder sie bezahlen kann. Der Baggerführer Willibald baut eine neue Schwimmanstalt, da spritzen sich die Leute nass. Das macht sogar dem Bagger Spaß.
So, also das ist also ein Lied, mit dem man den Kindern schon sozusagen das sozialistische Paradies eben erklären kann, wo dann eben die Bagger dann die Schwimmanstalt dann bauen. Also die Mehrwerttheorie funktioniert da so, also der Kapitalist zahlt dem Arbeiter nicht den gesamten Lohn aus, häuft diesen Mehrwert dann immer mehr an. Und erzeugt und produziert dann, investiert in Maschinen, die dann wieder Arbeiter freisetzen, dann steigt sozusagen die Zahl der Arbeitslosen an, das nennt Marx die industrielle Reservearmee, also sozusagen die Leute, die Arbeitskraftreserven darstellen, und je größer die industrielle Reservearmee ist, desto mehr konkurrieren sozusagen um die wenigen Löhne, und dann sinkt sozusagen das Lohnniveau immer weiter ab, und das nennt man dann sozusagen Lohndumping. Und wenn das dann sozusagen unter das Subsistenzniveau sinkt, also dass die Leute dann sich nicht mehr ernähren können oder auch eine Wohnung sich dafür besorgen können, dann nennt man sowas Verelendung. Also das ist sozusagen die Mehrwerttheorie und die Verelendungstheorie da kombiniert. Dann schließlich die Entfremdungstheorie, das ist dann eher kompliziert. Also da, ich meine, einige Dinge sind eher leichter zu verstehen, also sozusagen diese Entfremdung der Arbeit. Da denken Sie sozusagen an diesen Chaplin-Film Moderne Zeiten, also wo dann sozusagen die einzelne Arbeitskraft nur so ein Rädchen in dem ganzen Getriebe ist, so ein Anhängsel. Das kann man sich gut vorstellen, dass dann natürlich so eine Arbeit entfremdet ist. Entfremdung gegenüber den Dingen, das ist eher dann kompliziert. Und da muss man dann schon wieder zurückgehen auf Hegel, auf diese Idee, dass sozusagen die Menschen ja viele auch Ideen und Institutionen selber schaffen und es darauf ankommt, sozusagen die in den Griff zu bekommen, die zu verstehen, wie die funktionieren. Und von daher die von den Menschen selber geschaffenen Mächte dann wieder zu beherrschen. Und das ist zum Beispiel mit dem Markt der Fall. Also der Markt ist ja so eine Institution, die ist ja praktisch nur durch uns Menschen geschaffen. Aber sozusagen in ihrer Funktionsweise ist der Markt so komplex, dass wir häufig gar nicht verstehen, wie das funktioniert, und tritt uns dann natürlich als eine fremde Macht gegenüber, der sich heute auch eben Nationalstaaten sogar unterordnen müssen, wenn man sozusagen vom Weltmarkt spricht. Also insofern ist das in der Tat ein Machtverhältnis, das sozusagen diese Dinge über Menschen, Gesellschaften und so weiter ausüben. Und schließlich die dritte Dimension, Entfremdung gegenüber den Mitmenschen. Das ist sozusagen bedingt durch den Prozess der Entstehung der Warengesellschaft. Also so beschreibt Marx sozusagen, dass im Kapitalismus alles einen Warencharakter annimmt. Sozusagen alle Menschen sehen einander auch nur als Waren, als Mittel zum Zweck und entfremden sich. Und diesen Prozess nennt man auch Kommodifizierung. Also vom englischen Begriff der Commodities, Waren, Kommodifizierung bedeutet also die Verwandlung beispielsweise von Menschen in Arbeitskräfte und Waren, die auf dem Arbeitsmarkt verkauft werden, aber auch, Und das wurde zum Beispiel in meiner Studienzeit durch verschiedene Publikationen, auch zum Beispiel in der Psychologie thematisiert. Also da gab es einen Autor, der hieß Dieter Duhm, Angst im Kapitalismus. Und er hat so eine Psychologie entwickelt, dass im Kapitalismus sozusagen jeder seinen Mitmenschen immer nur als Mittel zum Zweck, als Ware sieht, die er dann wegwirft und dann sich eine neue Ware sucht, wenn ihm die alte nicht mehr gefällt. Und das hatte sich dann dort eben auch als Gesellschaftskritik in den 70er Jahren entwickelt. Also dieser Aspekt der Warengesellschaft, dass man den Mitmenschen dann eben auch nur noch als Ware eben wahrnimmt. Also das wären sozusagen drei Dimensionen der Entfremdung, die man mit der Marx'schen Theorie in Verbindung bringen kann. Dann Krisentheorien. Also er sieht sozusagen den Kapitalismus, und das wurde auch in diesen Dokumentationsfilmen angesprochen, naturgesetzmäßig einer Krise zusteuern. Und hat gesagt, also das ist wie ein Naturgesetz, das wird passieren, das ist eine Prognose, die wird eintreffen. Und da hat er dann wirklich viele mathematische Formeln im Kapital, mit denen er beweisen will, dass sozusagen die Investition in immer mehr Maschinen die Zusammensetzung des Kapitals verändert. Er unterscheidet zwischen dem organischen Kapital, das sind die Arbeitskräfte, die sozusagen der Kapitalist kauft und einsetzt, und der nicht organische Teil, das sind die Maschinen. Und dieser organische Teil, der sinkt immer mehr im Vergleich zu dem toten Kapital, zu dem nicht organischen Kapital. Die Maschinen dominieren immer mehr, und ich meine, heute wird ja darüber diskutiert, was passiert bei der totalen Digitalisierung und Automatisierung, wenn sozusagen der organische Teil des Kapitals auf ein Minimum schrumpft und dann sozusagen der größte Teil des Kapitals, sogenanntes nicht organisches Todeskapital, darstellt. Da sagen viele, spätestens an diesem Punkt funktioniert unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem nicht. Also das wäre dann sozusagen der Punkt, an dem es dann zusammenbricht. Also das wäre sozusagen eine Entwicklungstendenz, die sozusagen eine Krise produziert. Dann hat der Marx auch eben festgestellt, dass der Zwang, dass er im Kapitalismus, dass man sozusagen wirtschaftliches Wachstum immer erzeugen muss, immer dahin tendiert, dass zu viel produziert wird und Dinge sozusagen dann auch weggeworfen werden müssen. Da gab es ja vor kurzem dann so eine Entdeckung bei Amazon, dass da massenhaft Neuwaren vernichtet werden, weil das sozusagen Überschuss ist, der nicht verkauft werden kann. Also das würde auch sozusagen in diese Sicht von Marx reinpassen, also dass da Überschussproduktion tendenziell in dieser Wirtschaftsform eben angelegt ist. Dann diese wachsende industrielle Reservearmee, habe ich schon angesprochen, mit den sinkenden Löhnen, der Verelendung. Und diese verschiedenen Prozesse sieht Marx dann so zusammenfließen und sagt, der Kapitalismus produziert eben seine eigenen Widersprüche, das ist ganz hegelianisch, das ist eben die Dialektik, dass sozusagen jede These seine Synthese, seine Antithese produziert und dann die wieder aufgehoben wird, wieder durch eine Antithese. Und insofern sägt der Kapitalismus im Prinzip den Ast ab, auf dem er sitzt. Also er ist sozusagen letztlich sein eigener Totengräber. Das ist so eine These von Marx, dass man eigentlich nur abwarten muss, bis sozusagen der Kapitalismus zusammenbricht. Und das ist ja natürlich so überhaupt nicht eingetreten, weil natürlich viele Teiltheorien auch eben diese Mehrwerttheorie in der Weise eben so nicht die Wirklichkeit abbildet. So auf ganz abstrakter Ebene kann man zusammenfassen, dass sozusagen universelle Gesetzmäßigkeiten am Werk sind. Einmal sozusagen, dass die Geschichte determiniert ist durch diese Gesetzmäßigkeiten und dass sie auf einen Endpunkt eben zulaufen und dass insbesondere der Kapitalismus eine immanente Veränderungsdynamik erzeugt und weltweit, das wird eben auch im Kommunistischen Manifest sehr stark hervorgehoben, alle traditionalen Gesellschaften transformiert und deswegen dieses Wirtschaftssystem nicht stabilisiert werden kann, sondern das geht gesetzmäßig über in eine postkapitalistische Gesellschaft mit dem Endpunkt eben Kommunismus. Das ist sozusagen eine Gesellschaftsformation, in der dann alle Klassenkonflikte aufgehoben werden, alle gleich sind. Und weil keine Klassenkonflikte mehr existieren, da bräuchte man den Staat auch nicht mehr. Und weil der Staat ist nach Marx eigentlich nur ein Instrument der herrschenden Klasse, um ihre Herrschaft dann aufrechtzuerhalten. Und da kommen wir dann eben noch dazu. Das ist eben so die Politiktheorie und Staatstheorie von Marx. Also nochmal diese gesellschaftlichen Ebenen, Basis und Überbau. Und der Staat gehört eben zum Überbau. Und die Basis ist immer so dieses dynamische Element, das sich verändert. Und der Überbau, das retardierende Moment, das sozusagen die Verhältnisse stabilisieren will. Und der Staat ist dann sozusagen ein Instrument, um aktuelle Machtverhältnisse dann zu stabilisieren und abzusichern. Im Kommunistischen Manifest gibt es ein Zitat, wo Marx und Engels schreiben, der Staat wäre einfach der geschäftsführende Ausschuss der Bourgeoisie. Also wie wenn sich die Kapitalisten einfach ein Gremium bilden und da wählen sie sozusagen die Kapitalisten rein, die am cleversten sind, um das System aufrechtzuerhalten. Also wird sozusagen die Idee des Staates da vereinfacht dargestellt. Und Ideologien verschleiern dann die eigentlichen Machtverhältnisse und bei Marx heißt es, dann die herrschenden Ideen seien immer die Ideen der Herrschenden. Und wenn man sich das überlegt, wäre ja sowas gar nicht möglich, dass praktisch dann solche Leute wie Marx und Engels dann plötzlich auf die Idee kommen und andere begeistern von dieser Gesellschaftsschicht und dann diese Ideen ausbreiten. Also wenn es wirklich dann immer nur so eine Abbildung wäre der aktuellen Herrschaftsverhältnisse. Und da gibt es dann eben spätere Marxisten, die sehr stark betont haben, dass diese verschiedenen Ebenen, also Basis und Überbau, dass die relativ autonom voneinander sind und dass unter Umständen auch die Arbeiterklasse schon vor einer Revolution, die kulturelle Hegemonie erreichen könnte. Das hat zum Beispiel der italienische Marxist Antonio Gramsci hat sehr stark betont. Also dass es dann so eine relative Autonomie dieser Ebenen gibt. Also die Vorstellung ist, dass die Basis sozusagen den Überbau determiniert und wenn man dann sagt, okay, aber der Überbau könnte relativ autonom sein und könnte sozusagen rückwirkend auf die Basis sein, das hatte dann Engels dann später konzidiert, dass es auch sein kann, aber er hat dann argumentiert, in letzter Instanz, also wenn man dann so da dieses Hin und Her zwischen den verschiedenen Etagen dann betrachtet, da wäre doch die Basis dann die determinierende Instanz. Jetzt kommen wir zu den Staatsformen. Marx hat dann eben in diesem Buch Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte den Staatsstreich in Frankreich am 2.12.1851 von Louis Napoleon versucht zu analysieren und hat dann eben das wie folgt erklärt. Er sagt, die Frage, warum das Bürgertum nach der Revolution von 1848 nicht selbst regiert, sondern dann die Macht an einen autokratischen Herrscher wie den Louis Napoleon abgibt, das wird dann mit einer Klassenstrukturanalyse beantwortet, in der dann Louis Napoleon nicht nur vom Kapital und vom Militär unterstützt wird, eben aber auch von dem sogenannten Lumpenproletariat und den Parzellbauern. Also hat dann Marx in dieser Schrift so eine eher differenziertere Klassenanalyse gemacht, in der es nicht einfach nur das Proletariat und das Kapital gibt, sondern so verschiedene andere Gesellschaftsklassen. Und er sieht dann eben hinter dieser Herrschaft eine eher breitere Allianz von verschiedenen Gesellschaftsklassen. Und diese moderne Form des Cäsarismus oder Bonapartismus würde dann neben dem Militärapparat und dem Kapital dann eben auch Plebiszite nutzen, um sozusagen die Massen auf diese Herrschaft einzuschwören. Also eine enge Beziehung eben auch zu der allgemeinen Bevölkerung. Das Fazit dann für die Theorie der Staatsform kann man dann sozusagen aus diesen verschiedenen Schriften insofern ziehen, als dass man sagt, Marx hat da ein ziemlich instrumentelles Verhältnis. Also die Staatsform ist einfach die jeweils nötige Form, um den Kapitalismus, um das kapitalistische System zu stabilisieren. Wenn es eben nicht mit der bürgerlichen Demokratie funktioniert, dann greift das eben zurück eben auf Autokratie und Diktatur. Also insofern sind aus der marxistischen Perspektive dann viele Staatsformen möglich, um den Kapitalismus zu stabilisieren. Und das ist eben aus dieser Sicht die Hauptfunktion des Staates. Der Staat ist das Instrument der herrschenden Klasse zur Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Machtverhältnisse, also das System zu stabilisieren. Er ist der geschäftsführende Ausschuss der Bourgeoisie. Aber, und das gibt es in einigen Schriften, da wird betont, da die Kapitalisten ja untereinander häufig in Konkurrenz zueinander stehen, denkst du nur an die verschiedenen Automobilfirmen, die ja untereinander konkurrieren, muss dann sozusagen der geschäftsführende Ausschuss natürlich schon so zusammengesetzt werden, also dass diese Konflikte austariert werden, also dass man Leute braucht, die das ideelle Gesamtinteresse aller Kapitalisten vertreten und nicht sozusagen von verschiedenen einzelnen Kapitalfraktionen. Und das ist dafür hat sich dann der Begriff in der marxistischen Theorie der ideelle Gesamtkapitalist, das wäre sozusagen die Instanz, die sozusagen die verallgemeinerungsfähigen Interessen aller Kapitalisten dann versuchen zu formulieren und zu vertreten. Und und es gibt natürlich Situationen, in der dann Diktatur nötig ist. Und in der klassenlosen Gesellschaft, da gibt es ja keine Konflikte mehr zwischen den Klassen, da wird der Staat überflüssig, da braucht man gar keine staatliche Organisationsform mehr nach dieser Sicht. Der Staat ist dann also im Kapitalismus einerseits eine gesellschaftliche Integrationsinstanz, gleichzeitig ist der Staat aber auch strukturell abhängig von der Wirtschaftsentwicklung sozusagen über Steuern und der Staat ist sozusagen dann natürlich hängt über den Verkauf von Staatsanleihen und Krediten natürlich auch sehr stark von den Kapitalisten ab. Also ist so seine relative Autonomie begrenzt. Aus einer metatheoretischen Perspektive kann man dann so verschiedene Dimensionen aufspannen, mit denen man die marxistische Theorie so charakterisieren kann. Einmal ist es eine holistische Theorie, also in der sozusagen eine Art Systemtheorie geboten wird, in der alles mit allem zusammenhängt, aber gleichzeitig das ökonomische Teilsystem alle anderen Systeme dominiert. Der Kapitalismus ist dann so ein integriertes Gesellschaftssystem, das alle Teile dieses Zusammenhangs eben determiniert. Und da dringt natürlich auch dieser hegelische Begriff der Totalität durch, das ist sozusagen ein System, in dem sozusagen in allen Aspekten des Systems sozusagen ein Prinzip durchscheint. Und manche sehen sozusagen eben diese wahren Gesellschaftslogik sozusagen als die Hauptlogik, nach der der Kapitalismus funktioniert. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist eben der deterministisch, dass man wirklich glaubt, dass man da so Gesetze gefunden hat, die naturgesetzmäßig die Gesellschaftsentwicklung bestimmen und dass sozusagen Entwicklungen nicht einfach zufällig sind. Dann Materialismus, dass sozusagen die materiellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Motor der Geschichte darstellen. Dann eine wichtige Dimension ist dann eben auch dieser Agonismus, der da drin steckt, also dass sozusagen man alles überall sozusagen Konflikte, Klassenkämpfe am Werk sieht. Der Instrumentalismus, den haben wir schon angesprochen, also dass der Staat ein reines Instrument zur Machterhaltung darstellt. Und Strukturalismus kann man auch als eine Eigenschaft sehen, in der sozusagen die einzelnen Individuen nur Träger von Strukturen sind. Wir haben ja vorhin mal die Frage versucht zu klären, inwieweit die Individuen sozusagen ähnliche Positionen und Interessen haben. Und aus dieser marxistischen Sicht sind Individuen dann hauptsächlich bestimmt durch solche Großstrukturen wie Produktionsverhältnisse und haben dort Positionen und die sind rein strukturell bestimmt. Also die Position in einer solchen Gesellschaftsstruktur ist sozusagen viel prägender als alles andere, was Individuen da prägt und bestimmt. Also insofern ist das eine strukturalistische Theorie, in der diese Gesellschaftsstrukturen eben ganz wichtige prägende Elemente sind. Ich komme zur Kritik und Würdigung. Also die marxische Grundidee, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern, war extrem wirkungsmächtig. In der kulturellen Evolution der Menschheit waren Marx' Ideen eine der wirkungsmächtigsten Kräfte überhaupt. Das wurde ja in einer dieser Dokus auch angesprochen. Also es gab ja so eine Phase, ich glaube, das war in den 70er Jahren, da lebte wirklich die Hälfte der Weltbevölkerung in Regimen, die marxistisch beeinflusst waren, geprägt waren. Und es gab natürlich eben auch Regime, die wirklich ganz extreme kommunistische Experimente da gewagt haben. Also so eine dieser war zum Beispiel das Pol Pot-Regime in Kambodscha, also wo die Entfremdung, die durch die Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit entsteht, aufgelöst werden sollte, indem alle Intellektuellen aufs Land verjagt wurden und dort sozusagen in die Produktion gesteckt wurden. Und jeder, der sozusagen dort irgendwie ein bisschen aufgelehnt hat, der war ein Kopf kürzer. Und dort starben wirklich viele Millionen Menschen. Auch der Stalinismus und Maoismus hat zig Millionen Menschen das Leben gekostet. Das Problem sozusagen in dieser Form des Marxismus war wirklich der Glaube, dass man sozusagen die ganzen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten von Gesellschaftsentwicklung wirklich schon vollkommen kapiert hat und dass man deswegen Gesellschaften planen kann. Dass man dann die Idee haben konnte von zentralen Planungskommissionen, die sozusagen die ganze Dynamik von Gesellschaften dann planen mussten. Und das hat der Philosoph Hayek eben sehr stark als Anmaßung des Wissens eben kritisiert. Er meinte, die modernen Gesellschaften sind viel zu komplex, also dass wir deren Wirkung momentan wirklich schon verstehen können. Und mit diesen Fragen beschäftigt sich ja heutzutage auch so die Komplexitätstheorie und viele Teilbereiche der Komplexitätstheorie. Aber man muss natürlich sagen, in vielen Aspekten seiner Theorie hat Marx zutreffende Beschreibungen von Grundproblemen und Entwicklungsmechanismen kapitalistischer Gesellschaften eben beschrieben. Also zum Beispiel sozusagen diese Dynamik der Globalisierung, wie man sie im Kommunistischen Manifest an verschiedenen Stellen lesen kann. Also vor 10 Jahren wurden die Teile zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen im Feuilleton dann abgedruckt, als so die Diskussion über Globalisierung eben ganz, ganz stark en vogue war. Und das hat natürlich Marx doch schon sehr präzise damals beschrieben. Also Verelendung und bestimmte Eigendynamiken, das trifft eben wirklich zu. Und schließlich muss man wirklich anerkennen, war Marx einer der letzten Universalgelehrten. Er hat Beiträge zu ganz, ganz vielen Teilbereichen der Wissenschaft geleistet. Er hat zur Philosophie, zur Geschichte, zur Anthropologie, zur Ökonomie und eben auch zur Politologie, was uns interessiert. Und hier ganz rechts habe ich so eine Karikatur von Roland Breyer abgebildet. Da sagt Marx: Tut mir leid, Jungs, war halt nur so eine Idee. Das Problem ist, dass das für viele Gesellschaften halt nicht nur einfach so eine Idee war, sondern die hatte eben beträchtliche, nicht intendierte Nachwirkung. Auf dieser Folie habe ich vier Klausurfragen aufgelistet, bei denen Sie sehen können, sozusagen wie der Fragemodus da funktioniert. Also die erste Frage: Die Theorie des Staates von Karl Marx kann als agonistisch, instrumentalistisch und holistisch bezeichnet werden. Und dann sollen Sie einfach nur ein Beispiel der marxistischen Theorie erläutern: Was ist agonistisch, was ist instrumentalistisch und was ist holistisch? Also dieser Instrumentalismus, den würde ich dann beziehen auf das Verhältnis sozusagen Staat und als Herrschaftsinstrument, eben der herrschenden Klasse, als reines Instrument. Und jetzt nicht sozusagen auf den einzelnen auf Menschen, sondern wie sozusagen der Staat bezogen ist auf die Kapitalistenklasse. Und Agonismus ist eben ein Verhältnis, das rein durch Konfliktbeziehungen geprägt ist. Also es gibt ja einen anderen Philosophen noch, der auch so eine agonistische Sicht hat auf die Gesellschaft. Wer ist das? Genau, Hobbes. Also das wäre eben auch eine agonistische Sicht: Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Das heißt ja nicht, dass sozusagen der Agonismus bei Hobbes und Marx derselbe, aber das ist ein agonistisches Denken. Bei Marx ist es ein agonistisches Denken zwischen Gesellschaftsklassen, während bei Hobbes ein agonistisches Denken zwischen Individuen, dass jedes Individuum dem anderen sozusagen als Konkurrent, als Feind gegenübersteht. Ja. Nennen Sie mindestens 3 Aspekte des historischen, politischen und ökonomischen Kontextes, die Kapitalismustheorie von Marx beeinflussten. Also denken Sie nochmal zurück an diese Folie, in der sozusagen verschiedene Punkte dann dargestellt wurden, die sozusagen das Denken von Marx damals beeinflusst hat. Das sind ja ganz viele Spiegelstriche und da müssen Sie eigentlich nur jetzt 3 wieder vergegenwärtigen. Also da ist ja Industrialisierung, Proletarisierung und so weiter. Denken Sie an diese Folie, da müsste einfach nur 3 solche Spiegelstriche dann nehmen. Dann nennen Sie mindestens einen Theoretiker, der eine holistische Sicht der Gesellschaft vertritt. Natürlich haben wir den Marx. Ja. Also eine Frage zur Entfremdungstheorie. Ja klar, das ist eine Institution, Geld, die wir sozusagen schaffen. Und die tritt uns plötzlich als fremde Macht gegenüber, weil wir zum Beispiel kein Geld haben und alles in der Gesellschaft nur mit Geldbeziehung funktioniert. Insofern tritt natürlich diese Institution Geld uns als fremde Macht gegenüber. Hängt alles sozusagen mit dem Geldsystem zusammen. Man könnte auch sagen Finanzsystem. Das wäre dann eher so ein allgemeiner Ausdruck. Also Marx wäre natürlich so ein holistischer, aber Hegel ist natürlich auch ein Holist. Dann, Was versteht Marx unter dem Begriff Basis und Überbau? Wie definiert man die Basis? Also, ich wiederhole es. Wie? Die Produktivkräfte, ja. Doch, das wäre schon auch richtig, klar. Und man könnte sagen, die Produktionsverhältnisse, das ist eher dieser juristische Überbau mit den Eigentumsverhältnissen, klar, ja. Und in welchem Verhältnis stehen laut Marx diese beiden Entitäten? Wenn die sagen, nur der Überbau wäre konstruiert, aber auch die Produktivkräfte sind natürlich auch konstruiert, das sind auch von uns geschaffenen Dinge. Aber das sind eben die eher retardierenden, bremsenden Bedingungen, die sozusagen immer die Produktivkräfte fesseln. Und dann verlangen die Produktivkräfte dann ein Sprengen der Fesseln, eine Umwälzung wieder der Verhältnisse. Also so werden die dann auch aufeinander bezogen. Die Frage ist jetzt, gäbe es den Überbau, wenn es die Basis nicht gäbe? Natürlich nicht. Das ist dann auch wieder so ein holistisches System. Klar, das gesamte Gesellschaftssystem ist so aufgebaut. Also wie ein Haus mit dem Keller und erstem Stockwerk und dann zweiter Stock und Dach wäre dann der Überbau. Das gesamte Haus muss man sozusagen erklären, um sozusagen das Zusammenwirken dann verstehen zu können. Gut, wir haben jetzt 3 Uhr. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit.